Ja, meine Lieben, also wir sind in der Schöpfungsgeschichte jetzt seit langem drinnen und haben versucht, also einen Impuls aufzugreifen, den Steiner in seinen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte gegeben hat, sich auch sehr zu beschäftigen mit dem Lautcharakter des hebräischen Original, weil er sagt, also in der hebräischen Sprache, im Klang der Sprache, in der Formkraft der Konsonanten drinnen, sind eigentlich sehr genau und sehr präzise festgehalten die Bilder, die ursprünglich der Hellseher schaute, wenn er der Eingeweihte schaute, wenn er zurückblickte eben auf diese Geschehnisse der Schöpfungsgeschichte. Die Geschehnisse der Schöpfungsgeschichte beginnen, also wenn man es jetzt von der äußerlichen Entwicklung her betrachtet, ja etwa zu der Zeit, sagt Rudolf Steiner, wo sich Erde und Sonne voneinander trennten. Da in etwa setzt die Schilderung der Genesis ein, wenn man es einmal von außen betrachtet. Allerdings ist die Schilderung, die in der Genesis gegeben ist, keine Schilderung von außen. Also so wie man es sinnlich oder auch in der nächsten übersinnlichen Sphäre sehen würde, sondern es ist eigentlich ein Blick in die Seele der Elohim, könnte man sagen. Eigentlich schauen wir die Bilder, die Elohim erleben im Zuge dieses Schöpfungsprozesses. Das ist eigentlich die Schilderung, die da drinnen ist. Das Ganze spielt also im Wesentlichen sich in der Seelenwelt, in der Astralwelt ab. Und wenn also von den Sternen, von den Tieren, von den Pflanzen, von der Feste am Himmel und so gesprochen wird, dann sind das alles Schritte auf dem Weg, wie sich diese Astralwelt, die eigentlich die seelische Innenwelt, in dem Fall der Elohim ist, wie sich die zu gliedern beginnt, wie sich die zu gestalten beginnt. Und gleich am Anfang, wo die Rede ist von der Trennung von Himmel und Erde, das fällt eben äußerlich zusammen mit dieser Trennung Sonnensphäre und Erdensphäre, aber innerlich erleben es die Elohim eben so, dass sie aus einem seelischen Gesamterleben heraus etwas von sich absondern. Dass sie dann auch in einer gewissen Weise dem sie sich gegenüberstellen können. Also dass sie von außen betrachten können und dass sie auch von außen ihre Kräfte in gewisser Weise hineinsenden, indem sie selber dann nicht ganz mit ihrem eigenen Bewusstsein drinnen stecken, sondern sozusagen nur ihre dienenden Geister, wenn man so will, als tätige Werkmeister dort hineinschicken, aber sie stehen selbst außerhalb. Weil Rudolf Steiner sagt, gerade in diesen Vorträgen, die im Übrigen begonnen haben, einen Tag nach der Uraufführung der Pforte der Einweihung. Da hat dieser große Schöpfungszyklus begonnen, steht also irgendwo zeitlich in einem engen Zusammenhang. Und steht auch innerlich in Wahrheit in einem starken Zusammenhang, weil diese Schöpferkräfte, um das nur einzuschieben, die da die Elohim im Großen betätigen, sehr verwandt sind, natürlich halt in einer viel, viel riesigerer, größerer Dimension mit dem, was wir als Schöpfungskräfte entwickeln können, im künstlerischen Gestalten, im sozialen Gestalten, also überall dort, wo wir schöpferisch tätig sind. Und das kann man eigentlich, oder muss man in Wahrheit auf jedem Gebiet irgendwo sein. Und darum kann uns das immer auch, also diese Schilderung gerade der Genesis, auch ein Bild und eine Anregung dafür sein, wie wir unsere eigenen kleinen Schöpferkräfte halt entwickeln. Wir finden ähnliche Prinzipien drinnen, ähnliche Gesetzmäßigkeiten, ähnliche Zusammenhänge, weil gewisse Dinge eben einen Lebensprozess brauchen, wo manches vorher entwickelt werden muss und auf dem aufbauend geht es weiter, und so ist es bei uns auch. Also schöpferische Impulse brauchen auch so eine gewisse Reifungsphase. Und oft ist das, was dann vielleicht noch 20, 21, 35 Jahren hervorbricht als schöpferischer Impuls, der Keim dazu eben viel, viel früher gelegt worden, ohne dass uns das bewusst geworden ist. Und dann reift es und dann am 4., 5., 6. Schöpfungstag sozusagen bricht das erst heraus. Also diese Schöpfungstage würden dann zum Beispiel bei uns die Lebensjahr 7. unter Umständen bedeuten. Also große Zeitspannen für unser Leben. Ich meine, es können auch kleine sein, es können 7 Wochen oder 7 Tage sein. Also es ist je nach Größe des Impulses, je nach Entwicklungsgrad des Menschen, je nach Situation. Also das heißt, man muss auch mit diesen Zeiträumen und Zeitabläufen sehr flexibel umgehen. Also man, selbst diese Feststellung Steiners, die an dieser Stelle trifft, also dass die Schöpfungsgeschichte einsetzt mit der Trennung von Sonne und Erde, das ist zweifellos richtig. Aber man findet in den 7 Schöpfungstagen wiedergespiegelt etwa auch die Entwicklung der ganzen großen 7 planetarischen Entwicklungsstufen, vom alten Saturn über die alte Sonne, den alten Mond, jetzt die Erde und Vorgriffe, Vorblick auf die 3 Stufen, die noch kommen werden in Zukunft. Also auch das kann man drinnen entdecken. Also das heißt, in dieser Schöpfungsgeschichte, in dieser Genesis, die eigentlich verblüffend kurz ist, wenn man sie vergleicht mit Schöpfungsmythen aus anderen Kulturen, ist es eigentlich eine kleine, sehr abstrakt scheidende Notiz. Es wird halt geschildert, naja, am Anfang schuf er Himmel und Erde und dann kam das Licht und die Feste am Himmel und die Pflanzen und die Tiere und dann der Mensch und dann ist eh schon ziemlich aus. Also es ist eigentlich scheinbar eine sehr abstrakte, knappe Schilderung. Aber da stecken so viele Bilder drinnen, die es zu entdecken gilt. Weil sie eigentlich nur ein Wegweiser sind, diese Bilder in sich lebendig zu machen. Und die erzählen dann die eigentliche Geschichte. Und da komme ich jetzt zu dem zurück, was Steiner in diesen Vorträgen ausgearbeitet hat und an einzelnen Beispielen zeigt, wie man aus den Lauten, aus den Worten der hebräischen Sprache diese Bilder lebendig herausholen kann. Also es gibt da kein einziges Wort im Grunde drinnen, das nicht ein Bild ist. Schon das Wort Bereshit am Anfang, das heißt im Anfang oder am Anfang, so wird es übersetzt, aber mit unserer deutschen Übersetzung hat das Wort eigentlich sehr wenig zu tun, sondern es schildert, außer dass es wirklich das erste Wort ist und am Anfang steht, aber es schildert in Wahrheit, es gibt ein Bild, wie dieser Schöpfungszustand ganz am Anfang war, wo diese Schöpfung durch die Elohim einsetzt. In dem ist immer so was Einhüllendes, eine Blase, ein Gebilde, das sich herausformt. Und zwar ein Gebilde jetzt im Seelischen. Das heißt, man kann eigentlich auch den Raumbegriff nur sehr, sehr übertragen, im übertragenen Sinn anwenden. Etwas Seelisches ist nicht räumlich, wie groß ist die Seele? 10 Kilometer oder... Und trotzdem kann man zu Recht von einer großen Seele oder von einer kleineren, eher armseligen Seele sprechen, aber das sind keine in dem Sinne räumlichen Dimensionen. Trotzdem kann man das räumliche Bild verwenden, um Imaginationen aufzubauen, weil letztlich ja auch unser äußerer Raum aus dem heraus entstanden ist. Nicht, weil ich finde im Seelischen das Erhabene. Ich finde das Niedere, das Untere, die unteren Kräfte, die Begierdekräfte, die nach unten ziehen. Da ist eine gewisse, sozusagen, Dimension, die dann nämlich, wenn sie ins Äußere, Sinnliche kommt, wirklich diese Höhen- und Tiefendimension aufbaut. Oder ich finde im Seelischen einen Bereich, wo das Geisteslicht in der Seele aufleuchtet und ich finde eine Region, wo das Geisteslicht in die Finsternis hinuntersinkt, untergeht. Das heißt, ich finde sozusagen einen Osten im Seelischen und ich finde einen Westen im Seelischen. Und so kann ich, weiß ich nicht, auch einen Norden finden, wo Seelenkälte herrscht und ich kann einen Süden finden, wo das astrale Feuer lodert und in Bewegung ist und wo sehr dynamische Kräfte drinnen sind. Also, man kann daher durchaus räumliche Imaginationen zunächst oder ans räumliche angelehnte Imaginationen entwerfen, aber man muss eben klar sein, dass es nicht wirklich äußerlich Räumliches ist. Also es geht darum, im Bereshit eine Hülle zu erleben, etwas, was sich in sich abschließt, mehr oder minder abschließt, was einen geschlossenen Bereich bildet, in dem eben jetzt die Schöpfung dann sich entwickelt. Die Kabbalisten zum Beispiel, also die Kabbalisten, das heißt die jüdische Geheimlehre im Grunde, die jüdische Esoterik, die sich entwickelt hat im Laufe der Zeit, die sprechen davon, dass am Anfang das Ein Sof war. Ein Sof. Naja, wir würden sagen, äußerlich einmal das Nichts. Also etwas, was äußerlich im weitesten Sinn, sinnlich, äußerlich sowieso nicht, also davon ist keine Rede, aber auch nicht ätherisch, auch nicht astralisch, ja nicht einmal in geistigen Formen etwas vorhanden. Das heißt etwas, was noch weit über das Devachan im Grunde, das heißt über die eigentliche geistige Welt hinausgeht. Wir haben das öfter eben schon besprochen, das, was etwa die Inder dann nennen den Nirvana-Plan oder das Nirvana, also wo dann wirklich jede Bestimmbarkeit aufhört, wo aber doch letztlich die Quelle von allem liegt, die eigentliche schöpferische Quelle. Also alles, was wirklich aus dem Schöpferischen kommt, kommt von dort, aus dem Nirvana, aus dem, wo man nichts weint, wo kein Weinen mehr ist. Über das ich im Grunde gar nichts mehr aussagen kann, dass ich nur mehr dadurch charakterisieren kann, welche Taten es setzt, welche schöpferischen Taten, an dem kann ich es erkennen. Und unser Ich stammt auch von dort. Das heißt, der eigentliche Wesenskern des Menschen stammt auch von dort. Und dieser Funke des menschlichen Ich, den haben wir aber dadurch bekommen, dass die Elohim, die Schöpfergeister, die in der Genesis da tätig sind oder die da geschildert werden, die nichts anderes sind als die Geister der Form, also die formend, gestaltend wirken, die eigentlichen Schöpfungsgötter in unserer Erdentwicklung sind. Das sind die Elohim, die Geister der Form. Auf dem alten Mond waren es die Dynamis, die Geister der Bewegung. Auf der alten Sonne waren es die Geister der Weisheit. Und auf dem alten Saturn waren es die Throne, die Urfeuersubstanz des alten Saturn aus sich herausgesetzt haben, indem sie eben ihr Wesen oder einen Teil ihres Wesens hingeopfert haben. Wir haben das sehr ausführlich besprochen. Und so sind es hier eben auf der Erde, die während der Erdentwicklung die Geister der Form. Ja, die hängen eben sehr stark auch mit dem formenden Prinzip zusammen, daher dieser Name. Und sie hängen sehr stark auch zusammen mit der Entwicklung des Gegenstandsbewusstseins. Nämlich das Gegenstandsbewusstsein, das spricht Rudolf Steiner nirgends so deutlich aus, als gerade in diesen Vorträgen über die Genesis. Das ist etwas, was es in dieser Form auch nicht immer gab. Also man kann sich jetzt denken, ja gut, auf dem alten Mond, der uns vorangegangen ist, haben andere Wesenheiten ihre Menschheitsstufe oder so durchgemacht, nämlich die Engelwesenheiten, und die haben vielleicht dort auch schon das Gegenstandsbewusstsein entwickelt. Nein, es gab es überhaupt in der Form nicht vor der Erdentwicklung, und die ersten, die es in einer gewissen Form entwickeln, sind die Elohim selber. Das heißt, sie sind die ersten, die sich wirklich einem Außen gegenüberstellen können. Und dieses Außen ist unsere Erdenwelt. Dieses Außen ist unsere Erdenwelt. Und das heißt aber auch etwas anderes noch. Es heißt zugleich, mit dem Beginn der Schöpfung, und ich komme gleich auf das Bereshit dann noch einmal zurück, schon mit dem Beginn dieser Schilderung hier, am Anfang schufen die Elohim Himmel und Erde, heißt das, es gibt einen Bereich, mit dem die Elohim verbunden sind und einen Bereich, nämlich unsere Erdenwelt, der von innen verlassen ist. Das heißt, wo sie nur von außen hineinwirken. Und damit fängt schon die Problematik auch an, die problematische Seite, dass das dann sehr stark ein Gebiet wird im Laufe der Zeit, wo sich die Widersachermächte einnisten können. Und überhaupt die ganze Entwicklung der Erde bis hin einmal zum Mysterium von Golgatha und wenn ich jetzt von dessen Wirkung absehe, sogar auch weiter, ist eine absteigende im Grunde. Das heißt, eine, wo die Welt immer mehr vom Geistigen verlassen wird. Das heißt, dieser Prozess, nämlich, dass sich die Elohim herausziehen aus dem Ganzen, wenn man es jetzt ganz genau betrachtet, ist nicht so, mit einem Schlag sind sie draußen, Trennung Sonne, Erde und sie sind draußen, sondern es ist im Prinzip ein schrittweiser Prozess des Zurückziehens. Und der äußerlich irgendwann einmal sich halt spektakulär zeigt, dass die Erde als was Selbstständiges neben der Sonne dasteht. Aber trotzdem bleibt immer noch eine gewisse Verbindung der Elohim mit der Erdenwelt. Aber sie wird immer geringer, immer geringer. Das heißt, die Schöpferkraft in der Natur zum Beispiel erschöpft sich dadurch im Laufe der Zeit. Und das liegt schon irgendwo also in diesem Bereshit drinnen, in diesem Wort, wenn wir es jetzt in der Deutung der Kabbalisten nehmen. Die Kabbalisten sagen nämlich, also am Anfang gab es dieses Nichts, dieses Einsoft, das aber die Quelle des Schöpferischen ist. Und die Schöpfung kommt jetzt dadurch zustande, dass, naja, man kann kein gutes Wort dafür finden, aber dass man ein Bild gewinnt, es entsteht jetzt in diesem Nichts eine Art Loch, ein freier Raum. Das heißt, in dem diese Schöpferkraft selber nicht drinnen ist. Es entsteht also ein Bereich, der frei ist von dieser Schöpferkraft, wo diese Schöpferkraft nur von außen hineinwirkt. Von außen ist schwer zu vorzustellen, wenn ich sage, das war das Nichts. Wir tun es unheimlich schwer, ein Bild dafür zu gewinnen. Aber das Bild wäre eben, es entsteht jetzt das erste Mal ein leerer Seelenraum. Es entsteht so etwas wie Seelisches, das aber noch völlig leer ist. Es hat eigentlich noch keinen Inhalt. Es ist so wie eine Seelenkraft, die aber noch nichts Besonderes tut, die noch ganz, ganz ungeordnet ist, ganz undifferenziert ist. Und das liegt in dem Wort Bereshit dann weiter drinnen, in dem R. Das R ist immer der Laut für starke astralische Tätigkeit, also das heißt für starke Seelentätigkeit, aber die zunächst, wenn es das reine rollt, dann ist es reine Bewegung, zyklische Bewegung, aber ohne Ziel, ohne besondere Gestaltung, einfach ungeheure Regsamkeit, ungeheure Kraft, aber sie weiß noch nicht, wo sie hin soll. Sie rennt also im Kreis herum sozusagen. Und in die Bereshit, es ist das E, deutet sich auch so leicht an, E, wissen wir, ist der Laut der Kreuzung, des Sich-Selbst-Spürens, hat also so einen leichten Anflug von Selbstbewusstsein, aber auch von sich absondern, von egoistisch werden, sich an sich selbst spüren, sich in sich selbst verschließen vielleicht auch. So ganz leicht drinnen. Es liegt alles schön im ersten Wort drinnen. Bereshit. Also die Hülle, das sich spüren drinnen, das Ego-Prinzip, das sich ganz leise ankündigt, das sich aber dann später sehr stark steigern wird, bis dann endlich nach den 7 Schöpfungstagen gibt es ja die sogenannte zweite Schöpfungsgeschichte mit dem Garten Eden und so weiter. Die Bibel kennt ja 2 Schöpfungsberichte. Da sagt man also meistens, naja, da gab es halt 2 Überlieferungen und das hat man halt dann irgendwie zusammen. Und weil warum sollten es sonst 2 Schöpfungsgeschichten geben? Aber das hat schon einen tiefen Sinn, weil die Genesis schildert eben das, was sich im Astralischen, im Seelischen abspielt. Eigentlich in der Seele der Elohim. zweite Schöpfungsbericht schildert die Gestaltung des Garten Edens. Das ist das, was sich im Ätherischen abspielt. Und dann erst beginnt die äußere sinnliche Geschichte eine Rolle zu spielen. Das heißt also, die ersten beiden Schöpfungsberichte in Wahrheit, da ist überhaupt nichts, keine Rede vom äußeren Sinnlichen noch. Gar nicht. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht schon etwas zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, das man hätte sehen können, wenn es irgendwie unseren verwandten Augen gegeben hätte. Also es gab schon zu der Zeit was Äußeres, Dünnes, Stoffliches und so weiter, gab es schon zu der Zeit. Aber nur, das wird alles nicht geschildert hier, sondern es wird von der Innenseite geschildert. Und man steigt eben langsam herunter. Und aber diese Andeutung des Ego jetzt im E, das findet man dann sehr stark bereits in der Paradieseserzählung, dann eben, wo die Schlange und der Luzifer hineinkommt, als Inbegriff dieser Ego-Kräfte irgendwo. Nicht wahr, wo der hineinkommt. Da tritt es dann sehr deutlich hervor, aber so im Keim ist es schon im Anfang. Drinnen. Im Anfang ist eigentlich schon einberechnet, dass da die Widersacher auch hineinkommen. Das gehört also insbesondere zur Erdentwicklung ganz stark dazu. Weil luziferische Wesen, und das hat zwar schon früher begonnen natürlich, aber ihre Hauptaufgabe erfüllen sie gerade hier während der Erdentwicklung. Da sind sie am wichtigsten. Weil diese Trennung von Himmel und Erde ja auch einen anderen Sinn hat, nämlich einen, ja, man könnte sagen, von den Göttern freien Ort im Kosmos, im Universum zu schaffen. Und das ist gerade der Ort, wo wir uns hinstellen können. Und dadurch hier wirklich die Freiheit erwerben können. Das heißt, eine Freiheit, die im Prinzip einmal viel größer sein wird als die Freiheit aller Hierarchien über uns. Und nur dadurch werden wir Wesen sein können, die in vollem und ganzem Sinn das Prinzip der Liebe aus eigener Kraft entwickeln können. Das heißt, indem wir uns und unser Ich in der Kraft der Liebe verschenken können. Und zwar ganz aus eigenem Antrieb. Bei den Elohim zum Beispiel, die verschenken ja letztlich auch ihr Ich dann an uns, sonst hätten wir es nicht. Am Ende der 7 Schöpfungstage, beziehungsweise im Laufe des 6. Schöpfungstags, sind sie so weit, dass sie ihr Ich ansatzweise verschenken können an uns. Dann ist die Schöpfung des Menschen möglich, dann beginnt es. Aber das ist nicht eine ganz freie Entscheidung der Elohim, dass sie das tun, sondern das ist eine Entscheidung, die sozusagen letztlich von der Trinität oben ausgeht. Über viele Zwischenstufen und so. Und im Unterschied dazu wird der Mensch einmal eine Freiheit haben, die ihn diesbezüglich in Wahrheit nur vergleichbar macht mit der Trinität selber. Weil die ist die einzige, die bis jetzt diese vollkommene Freiheit hat, weil sie die Quelle von allem ist. Und sie trägt ihre Schöpfungsimpulse durch die ganzen Hierarchien herunter, da fließen sie herunter und diese Hierarchien haben dann, ihr wisst, es gibt also diese 9 Engelhierarchien und als Zehntes unten stehen wir. Und wir unten sind in einer gewissen Weise berufen, dazu einmal eine, natürlich in winzigstem Maße, also das darf uns absolut nicht hochmütig machen, im allergeringsten Sinn, aber eine Freiheit zu entwickeln, die nur die Spitze oben, nämlich die Trinität selber hat. Und die alle dazwischen nicht haben. Weil auch die luziferischen Wesenheiten, man muss sagen, ja, die widersetzen sich doch den Göttern oder den richtig Fortgeschrittenen, ja, aber auch nicht in Wahrheit aus eigenem Entschluss heraus. sondern, wie sagt Steiner, das manchmal, sie sind abkommandiert worden zu der Aufgabe. Sie entwickeln dann eine gewisse Freiheit und bereiten damit unsere Freiheit vor. Das heißt, sie haben dann einen gewissen kleinen Bereich, in dem sie unabhängig sind. Nur mit dem großen Haken an der Geschichte, dass ihnen dadurch aber der Zutritt zu dieser großen Schöpferquelle verwehrt ist. Das ist nämlich das Problem der arimanischen und der luziferischen Wesenheiten, was sie immer suchen. Sie haben zwar jetzt einen eigenen Weltbezirk bekommen, aber sie haben den Anschluss an die eigentlichen göttlichen Schöpferkräfte verloren. Die können sie nicht hereinnehmen in ihr Ding. Sie müssen eigentlich mit dem haushalten, was sie sich mitgenommen haben. Also ein gewisses Maß an Kräften haben sie sich mitgenommen und sie können aber keine neuen aus der geistigen Welt hereinholen. Das ist ihr großes Problem. Der Mensch kann das. Der Mensch wird das können, selbst dann, wenn er also die volle Freiheit entwickelt hat. Das heißt, wenn er sich eigentlich selbst gegen die Trinität entscheiden könnte aus Freiheit, weil das muss da innen sein als Möglichkeit. Nicht wahr, bei Menschen. Sonst ist es keine reale Freiheit. Ich meine, er wird es dann hoffentlich nicht tun, oder genügend Menschen werden es nicht tun. Aber es muss eben so weit kommen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Aber der Mensch hat dann eben darüber hinaus die Möglichkeit, letztlich diese ganz große schöpferische Quelle, mit der er wesensverwandt ist, diese Schöpfungsquelle, diese Schöpfungskraft durch sein Ich hereinzuholen. Wir haben oft davon auch gesprochen, dass man das Ich als Tor in die Welt der Schöpferkräfte bezeichnen kann, als Tor in die geistige Welt eigentlich. Und wenn wir unser Ich entwickeln, machen wir das Tor, öffnen wir das Tor. Wir haben es nur in der Macht, auch es bis zu einem gewissen Grad zu schließen. Und das ist sogar wichtig. Das ist sogar wichtig. Es gibt, ich weiß jetzt die Stelle nicht, in welchem Vortrag oder in welcher Schrift der Steiner sagt, aber es ist so erschütternd eigentlich geradezu. Er sagt, ein hoher Eingeweihter, sehr noch so hoch eingeweiht, es gibt keinen Tag in seinem Leben, wo er nicht an der Existenz der geistigen Welt zweifelt. Das heißt, wo er eigentlich vollkommen mitten in die sinnlich-materielle Welt sich hineingestellt fühlt und sagt, eigentlich könnte das alles andere ein Traum und ein Humbug sein. Der höchste Eingeweihte. Das ist nämlich die Eigenart, ich meine, das bleibt nicht lang. Und er muss nicht dann eben wieder den Impuls fassen, so aus eigener Anstrengung, aus eigenem Ich heraus, wieder das Tor zu öffnen und dann steht er eh wieder mittendrin. Und das hat er natürlich in seiner Willkür. Aber er muss herunterfallen können, sozusagen ganz in diesen götterfreien Raum. Sonst hätte er nicht diese Freiheit, die zu entwickeln, die Aufgabe des Menschen ist. Und nur dann eben kann der Mensch diese Liebestat vollziehen, von seiner Ich-Kraft oder aus seinem Ich heraus etwas zu verschenken. Und zwar aus völliger Freiheit. Nicht, weil es irgendwer darüber angeordnet hat, und sei es die höchste Trinität. Wir können es aus uns selbst heraus. Und das ist die eigentliche Kraft der Liebe. Das ist die Kraft der Liebe, die uns etwa mit dem Christus verwandt macht. Weil er diese Liebe in höchstem Maße aus seiner vollen Freiheit heraus geübt hat und weiterhin übt. Und wir sind auf dem Weg dorthin, eben im Kleinen diese Kraft zu entwickeln. Und dazu gehört, dass wir eben das Tor des Ich öffnen und schließen können, Freiheit öffnen und schließen können. Dass wir, im Grunde ist das ein Prozess, der ununterbrochen bei uns passiert. Das Ich ist, ich habe es das letzte Mal, glaube ich, mit so einer Irisblende fast wie bei einer Kamera verglichen als Bild. Und weil es ist etwas, was immer aufgeht, wieder zugeht, aufgeht, wieder zugeht. Im Grunde ist das ein rhythmischer Prozess. Und nur wenn er in diesem Rhythmus lebt, dann ist es eigentlich gesund für das Ich. Also es ist für das Ich nicht gut, wenn es immer nur offen bleibt und dann strömt halt immer die geistige Welt ein. Und bis wir irgendwann zur Marionette der geistigen Welt werden, zum blinden Werkzeug. Dann sind wir aber in Wahrheit im Fahrwasser der luziferischen Wesenheiten. Weil die anderen ziehen sich nämlich zurück. Die haben gerade die Erdenschöpfung so eingerichtet, dass da ein Raum ist, aus dem sie sich bis zu einem gewissen Grad zurückziehen. Und je weiter die Entwicklung voranschreitet, desto mehr ziehen sie sich zurück und desto mehr kann ich die geistige Welt und die geistigen Wesen, die darin leben, nur erreichen, indem ich selber eine Anstrengung dazu unternehme. Von selber drängen sie sich nicht auf. Also jedenfalls betrifft das alles das, was unser sich auf unser Ich bezieht. Ich meine, wir haben ja noch die Leibeshüllen, also unseren Astralleib, unseren Ätherleib, unseren physischen Leib. So weit ist unser Ich noch nicht, dass er die alle ganz aus eigener Selbstständigkeit heraus bearbeiten, erhalten und so weiter kann. Da braucht man schon noch Unterstützung. Aber es zieht sich auch dort langsam zurück. Aber da fließt immer noch sehr viel hinein. An Schöpfungskräften, sozusagen an Naturkräften, wenn man so will. Also Schöpfungskräfte, die von der Natur hereinwirken. Da haben wir noch einiges drinnen. Wird aber auch weniger. Und es muss immer mehr ersetzt werden durch das, was durchs Ich hereinkommt. Und von da jetzt letztlich auch in unsere Wesensglieder. Und über die hinaus bis in die äußere Natur fließt. Mit Hilfe, wir brauchen jetzt auch nicht zu sagen, ja mein Gott, das soll man alles schaffen, jetzt soll man nicht nur Astralleib, Ätherleib, physischen Leib, da soll man arbeiten und bis in die Natur hinaus, keine Ahnung, wie man das zusammenbringen soll. Wir haben ja durch das Ich das Tor, durch das uns die ganze geistige Welt offen steht. In Wahrheit. Wir brauchen es nur weit genug aufmachen. Das liegt also ein bisschen auch drin, im höchsten Sinn in dem paulinischen Wort, nicht ich, sondern der Christus in mir. Aber er wirkt durch mein Ich. Und dadurch wirkt er in ganz individueller Form herein. Und so einzigartig, wie es eben nur durch dieses spezielle menschliche Ich hereinkommen kann. Und durch ein anderes Ich wirkt er wieder in anderer Weise. Aber im Prinzip haben wir hier den Anschluss zu den größten Schöpferkräften, die es gibt. Weil der Christus selber letztlich als Schöpfungskraft ja auch hinter dieser alten Schöpfung, hinter dieser Naturschöpfung steht. Wenn hier das Wort Bereshit im Anfang steht hier in der Genesis, am Anfang, im Anfang steht, dieses Bereshit, haben wir gesagt, ist bei den Hebräern eine der drei Mütter. Also die Hebräer haben 22 Buchstaben. Sie schreiben nur die Konsonanten. Die Vokale schreiben sie nicht. Die Vokale früher, also wusste man es einfach. Weil aus dem Zusammenhang hat man einfach aus der Empfindung heraus sofort gewusst, wie man es vokalisieren soll. Später, als das Hebräische eine tote Sprache wurde, also durch ganze Mittelalter dann hindurch im Grunde, hat man dieses Empfinden verloren und dann hat man angefangen, zu diesen Konsonantenzeichen, zu diesen Schriftzeichen gewisse Punkterl dazu zu machen, die die Vokalisierung andeuten. Also dann weiß man, aha, jetzt kommt ein E dran oder ein A oder wie auch immer. Aber also geschrieben wurden nur die Konsonanten und diese Buchstaben haben aber ein gewisses System, das dann also über das die Kabbalisten, also die jüdischen Mystiker dann sehr ausführlich geschrieben haben und sich sehr beschäftigt haben damit. Es gibt drei Mütterbuchstaben. Das eine ist das Shin, das ist für sie das Feuer des Geistes. Also das eigentlich schöpferische Feuer oder das die Grundkraft eigentlich des Universums. Wenn man es genauer betrachtet, ist diese erste Mutter, das Shin, hängt zusammen mit den Kräften des alten Saturn in Wahrheit, wo das Feuerelement herausgekommen ist. Die Mütter, die drei Mütter, Goethe spricht im Faust von den Müttern, der Faust dann sagt, die Mütter, es klingt so wunderlich und so weiter. Also was ist das? Das sind im Prinzip genau dieselben. Also diese alten Zustände, von denen schon Kräfte herüberkommen. Shin, also für den alten Saturn, dann gibt es das Aleph. Aleph ist ein eigenartiger Konsonant, den es im Deutschen geschrieben gar nicht gibt. Es ist nämlich kein A. Man könnte sagen Aleph, ne? Also weil es fängt Aleph, Bet, Gimel, so fängt das hebräische Alphabet, dann kann man sagen, das entspricht dem A. Es ist aber nicht unser Vokal A, sondern es ist ein Konsonantenzeichen. In Wahrheit das nur so einen Stimmansatz bedeutet. No, wo haben wir das? Oh ja, das Wort, das ich schon öfters verwendet habe. Im Winter, jetzt haben wir nicht mehr Winter, aber im Winter ist es so, dass die Scheiben gerne vereisen. Im Sommer tun wir lieber verreisen. Da mache ich einen neuen Ansatz. Und für so einen neuen Ansatz steht eigentlich das Aleph drinnen. Nichts anderes, also dass wieder neu angehoben wird. Drinnen hat also so eine gewisse Trennungsfunktion auch. Kann allerdings durch Punktierung dann zum Vokal auch werden. Also zum E, zum A und so weiter, wenn der Punkt halt drüber ist. Weil dann ist eben Stimmansatz mit nachtönendem Vokal. Also ist kompliziert, wenn man es nicht im Detail merken. Aber also, dass ihr ein bisschen eine Idee habt.
Die dritte Mutter?
Ja, die dritte Mutter. Das Mem. Hängt mit dem Wasserelement zusammen, Aleph hängt mit dem Luftelement, alte Sonne. Auf der alten Sonne wurde das Luftelement, Luft und Licht geschaffen. Der alte Saturn war im Wesentlichen eine reine Wärmewelt, eine finstere Welt, ja sogar eine raumlose Welt. Nur das Prinzip der Zeit hat begonnen, wird im Übrigen wiederholt, in einer gewissen Weise wieder auch hier am ersten Schöpfungstag, wenn die Zeitgeister nämlich hervortreten, am alten Saturn, waren es die sogenannten Urengel oder die heute die Urengel sind, die Archai, die heute als Zeitgeister zum Beispiel wirken, indem sie die großen Kulturepochen leiten, also die griechisch-lateinische Zeit oder die alte ägyptische, chaldäische Zeit oder jetzt eben unser Bewusstseins-Seelenzeitalter. Da stecken die Urengel, die Zeitgeister dahinter und das sind dieselben, die hier in der Genesis Yom genannt werden, Tag, Yom. Diese Schöpfungstage sind nämlich nicht natürlich Tage im heutigen Sinn, das ist eigentlich eh klar, dass das nicht jetzt in sieben äußeren Tagen geschaffen wurde und den Tageslauf so wie heute gab es ja überhaupt noch gar nicht. Kommt ja im Übrigen sogar in der Genesis heraus, weil Sonne und Mond da ist. Als eigenständige Gebilde ja überhaupt erst am vierten Schöpfungstag hervortreten. Also, und das sind bei uns die Zeitmesser für Tag und Nacht im Grunde. Also das kann nicht gemeint sein. Ein Yom sind die Zeitgeister und die sind die eigentlichen dienenden und arbeitenden Kräfte, die Elohim in die Erdenwelt hineinschicken und die hier gestaltend wirken. Die sind sozusagen die Bauleiter vor Ort, könnte man sagen. Die Elohim sind die großen Architekten, die also im Geistigen, im Seelischen den Plan der Erdenschöpfung entwickeln und die Zeitgeister sind also die Bauleiter vor Ort. Die dann an der Baustelle sind und dort natürlich noch weitere Wesenheiten dirigieren, also bis zu Elementarwesenheiten und so weiter herunter. Also das heißt, Yom, diese Zeitgeister, die wirken in unserer Erdenwelt, während die Elohim von außen hereinwirken, hereinsenden ihre Befehle. Ja, also die dritte Mutter, Mem, das M. Das M hat etwa man ist laut, wann machen wir das? Also wenn es was gut schmeckt, wenn wir uns etwas gerne einverleiben wollen und das genießen, dieses sich einverleiben. Und wäre doch toll, wenn wir das genießen könnten bis hinein und bis hinunter. Ich meine, das Kind halb unbewusst hat das sogar noch. Das spürt bis viel tiefer hinein. Wir würden dann viel mehr Empfinden auch haben dafür, welche Speisen uns gut tun und welche uns nicht gut tun. Heute braucht man immer einen Ratgeber dazu, weil ich soll kalorienarm essen, weil jetzt muss ich wieder eine Tabelle nehmen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen und wie viel, weil die muss abwägen. Also jeglicher Instinkt verloren, weil dieses Wahrnehmungsvermögen weg ist. Wir haben es, also wenn wir Glück haben, halt noch da oben ein bisschen, also den Lippen an der Zunge und so weiter. Etwas sich einverleiben. Das M hat was mit dem Leiblichen, mit dem Stofflichen, mit dem sich Verfestigenden, aber eigentlich erst Verflüssigenden zu tun. M steht für das Wasserelement. Mayim. Das Wort Mayim steht für Wasser im Hebräischen und meint das eigentlich stoffliche Element. Weil das feste Erdelement, das gab es auf dem alten Saturn natürlich noch nicht, da gab es nur die Wärme, das Feuer. Auf der alten Sonne gab es Licht und Luft. Auf dem alten Mond kam dazu Wasser und nach oben hin der Klang Äther, also dieses harmonische Erklingen in der Ätherwelt, das sich heute zum Beispiel in den chemischen Gesetzmäßigkeiten der Stoffe widerspiegelt. Aber das feste Erdelement entsteht erst eben wirklich während der Erdentwicklung durch die Tätigkeit der Geister der Form. Die plastizieren dann wirklich bis ins Feste hinein. Die gestalten erst im Laufe der Zeit, im Laufe dieser Schöpfungstage letztlich dann das Feste, das Trockene auch. Hayabasha, das Trockene zunächst. Also ein stoffliches, das jetzt nicht mehr feucht ist, sozusagen nicht mehr wässrig ist, sondern trocken wird. Das deutet sich da dann schon an. Wo haben wir es denn? Genau, am dritten Schöpfungstag sammelt es, also Vayomer Elohim Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim Elmakom Echat Veterae Hayabasha. Vayichen, also Beginn des dritten Schöpfungstages. Und es sprachen die Elohim, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort und es werde sichtbar das Trockene. Und so geschah es. Und es werde sichtbar, das heißt in dem Fall ist wirklich gemeint und damit entsteht es erst. Vorher gab es eben nur das als dichtestes das Wasserelement. Das heißt alles stofflich-materielle. Und jetzt bitte vergessen wir nicht, aber wir haben nur das seelische Bild davon. Es ist noch immer mit Mayim nicht das äußere Wasser gemeint, sondern es ist eine Verdichtung im Seelischen gemeint. Das heißt, wenn wir hier jetzt von etwa von den Müttern, vom Feuerelement Shin, von Aleph, vom Luftelement und von Mem, vom Wasserelement sprechen, so sind das alles Verdichtungszustände im Seelischen, nicht im Äußeren noch. Über das Äußere fällt kein Wort hier in Wahrheit. Also das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, das ist so schwierig. Also, aber es gibt, wir haben es oft besprochen jetzt schon, was ist zum Beispiel dieses fließende, dieses wässrige Element im Seelischen? Rudolf Steiner spricht oder schreibt sogar in vielen Vorträgen, auch schon in den grundlegenden Schriften in der Theosophie zum Beispiel davon, dass die Astralwelt, die Seelenwelt sich gliedert in sieben Bereiche, in sieben Sphären, wenn man so will. Sieben Sphären ist sehr wichtig genannt, weil es hängt nämlich wirklich auch mit den Planetensphären zusammen. Weil nämlich diese Gliederung der Seelenwelt hängt damit zusammen, dass im Seelischen vorgebildet werden die Planetensphären. Nämlich bis die äußerlich einmal erscheinen und dann gar die äußeren Planetenkörper erscheinen, da muss eine Vorbereitung im Seelischen stattfinden. Das heißt, die Seelenwelt wird gegliedert einmal in die 7 Planetensphären, wenn man es so will. Und das sind die 7 Regionen der Seelenwelt. Da gibt's eine unterste Region, die ist aber nicht das Wasser, die entspricht in Wahrheit dem Erdelement, obwohl die Bezeichnung leicht irreführend sein könnte, weil das nennt Rudolf Steiner die Region der Begierdenglut. Das sind also die niedersten, begierdenhaftesten Kräfte, das heißt die am stärksten egoistischen Kräfte. Der Egoismus ist das, was ein Wesen in sich verhärtet. Wenn es innerlich brennt von dieser Begierde und nur an sich selbst denkt, dann schließt es sich im Grunde im Extremfall ganz von der restlichen Seelenwelt ab, verhärtet sich ganz in sich selbst. Und das entspricht genau dem festen, fast toten Element. Weil damit ist auch ein gewisser Seelentod fast verbunden, weil Erstarrung drinnen ist. Das kriegt eigentlich praktisch keine Nahrung mehr, keine Seelennahrung von außen. Das kocht nur mehr im eigenen Saft im Grunde, bis auf die paar Raubzüge sozusagen, die man aus dem Egoismus her unternimmt. Aber wenn sich der Egoismus übersteigert, tut er sogar das nicht mehr, weil er das Äußere in Wahrheit gar nicht verträgt. Das ist nämlich dann auch interessant. Also der Egoismus bis zur Spitze gesteigert führt dazu, dass sich das Seelische letztlich so in sich verhärtet, dass es sich völlig abschließt vom Rest des Seelischen und eigentlich überhaupt aus der Seelenwelt herausfällt. Und damit letztlich der Auflösung anheimgegeben wird, weil in Wahrheit passiert dann das, dass es sich aus sich selbst in Wahrheit gar nicht erhalten kann. Etwas, so weit sind wir noch lange nicht, aber wenn das passieren würde, dann würde dieses Seelische wirklich völlig zersplittern in Wahrheit. In dem Moment, wo sich's wirklich komplett abschließt, in dem Moment ist es tot. Und dann zerfällt's. Dann ist es weg. Also der Egoismus in seiner Übersteigerung löst sich eigentlich auf oder hebt sich auf. Nur ist das natürlich ein sehr dramatischer, sehr, sehr schmerzvoller Prozess, wenn man als Mensch den durchmachen würde. Ein bisschen was haben wir immer davon, weil wir haben eben auch das in uns und brauchen es in einer gewissen Weise auch, muss man auch dazu sagen. Also nicht schimpfen darüber nur als, die niederen Begierden, pfui, schau mal hinweg, als Anthroposophen schweben wir sowieso weit darüber, wir haben das nicht. Nur wenn wir das nicht hätten, dann würde man nicht hier stehen, weil es sind eben auch die Kräfte, die uns ermöglichen, einen eigenen physischen Körper zum Beispiel überhaupt zu haben. Das ist auch diesen Egoismuskräften zu verdanken. Wir könnten uns ohne sie nicht verkörpern. Ich meine, sie dürfen halt nicht überhand nehmen, aber sie wirken in uns. Und wir müssen halt dann sehr aufpassen, dass sie nicht zur unrechten Zeit an der unrechten Stelle hervortreten. Dann werden sie problematisch. Und die Gefahr besteht natürlich schon und besteht immer mehr gegen die Zukunft hin. Wir sind eben einfach in der Epoche jetzt drinnen, Epoche meine ich jetzt in der Kulturepoche drinnen, in der 5. nachatlantischen Kulturepoche, im Bewusstseins-Seelenzeitalter, das unter anderem zusammenhängt mit dem sogenannten Rätsel des Bösen. Und das Böse, wenn man so will, hängt sehr stark ja mit diesen Egoismuskräften zusammen, mit denen sich auch die Widersacherkräfte sehr verbinden können, weil die von Haus aus in so einen abgeschlossenen egoistischen Seelenbereich hineingebannt sind. Also die haben dazu eine sehr starke Verwandtschaft. Und ja, es ist eine, ja, im Grunde sehr dramatische Wahrheit, die Rudolf Steiner sagt, es gibt keinen Menschen im heutigen Bewusstseins-Seelenzeitalter, also zumindest keinen Menschen, der wirklich auf der Entwicklungshöhe des Bewusstseins-Seelenzeitalters ist, der nicht zu Allerschlimmstem fähig wäre. Und man muss sozusagen die Frage, wenn man jetzt oft hört von Verbrechen oder weiß Gott, was passiert an Kriegen oder an Gräuel, die da passieren, und man sich denkt, wie kann Gott das zulassen und wieso gibt es so viel Böses in der Welt? Die eigentliche Rätselfrage ist nicht, wieso gibt es so viel Böses, sondern wieso gibt es nicht so viel mehr Böses? Weil eigentlich sind gewaltige Kräfte in dem diesbezüglich in der Welt da, als, und zwar als Notwendigkeit da, damit wir überhaupt auf Erden da sein können. Und wir sind jetzt in dem Zeitalter, wo diese Kräfte, die lange Zeit gefesselt waren oder durch Naturkräfte beherrscht waren, das heißt durch die geistigen Hierarchien, die dahinter sind, langsam aber sicher in die Hand des Menschen gegeben werden. Und auf dem Weg, dass der Mensch das in die Hand kriegt, kann natürlich einiges schief gehen. Das ist ganz klar. Also das Wunder ist eben eigentlich, dass nicht viel mehr Menschen diesem ganz arg Bösen verfallen. Und das hängt nur damit zusammen, dass wir eben ja auch diese starke Hilfe haben, namentlich die Hilfe des Christus. Also wenn wir da irgendeine Verbindung haben, und in Wahrheit eine gewisse Verbindung gibt es bei viel mehr Menschen, als man glaubt. Und es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, ob es bei der Kirche eingeschrieben sind. Es hat nicht einmal unbedingt etwas damit zu tun, dass sie jetzt bewusst, also irgendwie die Verbindung zu dem Christus suchen. Vielleicht gar nicht so viel von ihm gehört haben, außer weit fern. Ich meine, weiß ich nicht, was ein Gandhi etwa in Indien geleistet hat, hängt sehr wohl mit dem Christusimpuls zusammen, auch wenn er kein Katholik oder Christ in dem Sinn war, sondern sich auf den Hinduismus besonnen hat. Aber die Kräfte, die er locker gemacht hat, waren sehr wohl christliche Kräfte. Also es kommt nicht auf irgendein äußeres Bekenntnis an, das ist ganz egal. Und ich meine, wahrscheinlich, wenn er in Indien dann dort angefangen hätte, mit das Katholische zu predigen, dann hätten sie ihn wahrscheinlich hochkant rausgeschmissen. Also da hätte er ja gar nicht wirken können dort. Also mit diesen äußeren Bekenntnissen hat das eben überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt viele Menschen in der Welt, also in denen auch dieser Christusimpuls stärker oder schwächer halt lebt. Und mit dessen Hilfe wir eine Chance haben, diese Kräfte im Zaum zu halten, die jetzt langsam locker werden. Dass sie auf schreckliche Weise auch herauskommen können, das hat das ganze 20. Jahrhundert beispielsweise gezeigt. Eben. Eher schon, wie ich das in dem Symbol da angedeutet habe, was das ursprünglich geplante Thema für heute war, dann mit dem Kreuzsymbol sich ein bisschen zu beschäftigen. Weiß ich nicht, ob wir heute noch dazu kommen werden. Aber da gibt es ja auch dieses Henkelkreuz oder Hakenkreuz, das eigentlich, also die Swastika, die, wie es die Inder genannt haben, ein uraltes Symbol. Also selbst die äußere geschichtliche Forschung weiß, dass es mindestens über 6000 Jahre nachweisliche Spuren davon gibt. In Wahrheit ist es noch viel, viel älter. Es ist eines dieser Urgrundsymbole und ist in Wahrheit ein Bild für Organe im Seelischen, also für seelische Organe, für Seelenorgane, namentlich für seelische Wahrnehmungsorgane. Jedes Seelenorgan ist eigentlich ein seelisches Wahrnehmungsorgan auch. Also im Menschen zum Beispiel hängt es mit den Chakren, mit den Lotusblumen zusammen. Also jede dieser Lotusblumen ist ein solches astralisches Organ. Und dafür steht insgesamt dieses Swastika, dieses Hakenkreuz und diese Lotusblumen beim Menschen in alter Zeit. Alte Zeit heißt atlantische Zeit, also überhaupt vorchristliche Zeit, aber insbesondere atlantische Zeit und dann bis in die lemurische Zeit hinein, also die noch davor liegt. Lemurische Zeit ist die, wo dann die Vertreibung aus dem Paradies passiert. Das ist die lemurische Zeit. Da mit der Vertreibung des Paradieses, da ist dann übrigens geschildert, wo jetzt wirklich der Mensch von der Ätherwelt hinuntergestoßen wird, dann in die sinnliche Welt, auf die Erdenwelt. Darsteller draußen. Also, das heißt, selbst wenn am Anfang dieser zweiten Schöpfungsgeschichte, wo das Paradies und so geschaffen wird und der Adam noch einmal scheinbar geschaffen wird, weil in der ersten Schöpfungsgeschichte ist, kommt er auch schon dran, jetzt wird er noch einmal geschaffen, komisch, aus Acker Erde, wie es in der Übersetzung heißt, so ist damit auch noch nicht natürlich die äußere Ackererde und der äußere Staub gemeint, sondern es ist etwas Ätherisches gemeint, was aber in Verbindung mit dem Erdelement steht. Und dann erst, wenn die Vertreibung aus dem Paradies ist, also mit die alte Geschichte halt mit der Schlange und so weiter, Schlange ist auch wichtig in dem Zusammenhang, dann betritt er die sinnliche Welt. Also dort, ab dort haben wir dann Schilderungen, wo zumindest auch sich die Erzählungen der Bibel, des Alten Testamentes, des Tanach, wie also die hebräische Bibel heißt, das hebräische Alte Testament, dann beziehen sie auch äußeres Sinnliches ein. Aber auch nicht nur. Das muss man auch sehen, also gerade die Bibel ist ja so schwer im Grunde zu lesen, weil bis ins Neue Testament hinein, dort ist es auch noch sehr stark, sich immer wieder Schilderungen von äußeren sinnlichen Ereignissen mit hellsichtig Erblicktem vermischen und durchdringen. Oft ist in einem Halbsatz wird ein äußeres Ereignis geschildert und im nächsten Halbsatz wird das geschildert, was man hellsichtig dahinter sieht und erlebt. Nur, es wird so geschildert, dass für den heutigen Leser das oft sehr schwer zu unterscheiden ist, weil es wird genauso in scheinbar sinnlichen Bildern geschildert wie das Äußere, weil man sonst gar nicht kommunizieren könnte. Nicht nur, weil die heutigen Menschen, und das gilt selbst schon für die meisten alten Hebräer, die Zeit, als die Genesis geschrieben wurde, überhaupt die Bibel geschrieben wurde, also die Zeit des Moses und so, da sind wir ja schon mitten im finsteren Zeitalter, im Kali-Yuga drinnen. Das heißt, eine Mehrheit der Menschen hat kein eigenes Hellsehen mehr. Das heißt, wie kann ich mit ihnen sprechen und ihnen was schildern? Ich kann es nur in sinnliche Bilder kleiden. Allerdings konnte man diese sinnlichen Bilder noch lesen als Hinweis auf die wirklichen Imaginationen, die dahinter stehen. Heute missinterpretiert man es dann meistens, dann denkt man sich, ja, komisch, die mit ihren Wundergeschichten, das kann ja alles so nicht passiert sein, und was ist denn damit gemeint? Und man merkt gar nicht, dass das eine äußere Schilderung ist und das andere einfach eine Imagination in Wahrheit ist, die geschildert wird. Also, weil man muss nicht immer also mit den Wundern also einen Hokuspokus dahinter suchen. Das wäre ja völlig widersinnig. Der liebe Gott beweist seine Gegenwart dadurch, dass er die Gesetze, die er selber in die Natur hineingelegt hat, jetzt wieder aufhebt. Und dadurch sagt er, ich kann das. Und jetzt ist das ein Beweis. Das ist also so ein äußerlich materialistischer Gedanke, dass wir uns sozusagen nur durch äußere Wunder von was überzeugen lassen. Das ist natürlich schlecht. Ich meine, wobei es natürlich durchaus äußere Erscheinungen gibt, die man mit der heutigen Naturwissenschaft noch nicht erklären kann und die durchaus also auch als Wunder zu betrachten sind, aber Wunder, die durchaus im Einklang in Wahrheit mit den Naturgesetzen stehen. Also die wirklichen Wunder, die in der physischen Welt passieren, sind immer im Einklang mit den Naturgesetzen. Halt, vielleicht sind noch nicht alle entdeckt. Wir sind ja noch nicht am Ende der Menschheitsentwicklung. Und wir brauchen nicht glauben, dass die Physik, so wie sie heute ist, in 100 Jahren noch so sein wird. Ich meine, das Einzige, was überbleiben wird von der Physik unseres Jahrhunderts, wird sein, dass sie den Materialismus überwunden hat, in Wahrheit. Nicht wahr? Weil die Physik ist darüber hinaus. Sie hat definitiv festgestellt, das alte, naive, materialistische Weltbild, also die Welt besteht aus kleineren und größeren Dingen, die durch ein Zusammenspiel alles in der Welt bewirken. Die kleinsten sind halt die Atome, die so winzige Kugeln sind oder wie auch immer, das ist weg. Das ist bewiesen, dass das nicht haltbar ist. Im Grunde sind Dinge Sehr real wirkend, aber doch eine Illusion im Grunde. In Wahrheit stecken da Kräfte, Energien dahinter und noch mehr und so weiter. Also, aber jedenfalls keine Dinge. Es gibt auch nicht diese Trennung, die wir erleben zwischen hier und da. In Wahrheit ist alles im Kosmos miteinander verbunden. Soweit ist die Physik, das festzustellen. Dass jedenfalls die Experimente auch und die Beobachtungen, die gemacht hat, nicht damit vereinbar sind, dass also nicht das Ganze miteinander verbunden ist. Damit kann man einfach gewisse Dinge nicht mehr erklären heute. Also das materialistische Weltbild ist im Grunde durch die Physik weggefegt und das wird eine der großen Verdienste der Physik des 20. Jahrhunderts letztlich sein. Weil das ist im 20. Jahrhundert passiert, obwohl es noch nicht so ganz durchgedrungen ist und noch nicht so im Empfinden der Menschen drinnen. Ist klar, weil was man erleben kann, man angreifen und so stelle ich mir alles vor. Und selbst viele Physiker selber wissen im Grunde nicht, wie sie sich das vorstellen sollen jetzt. Sie wissen nur, ja, das stimmt eigentlich nicht, aber was tue ich im Alltag damit? Das.
Dann werden sie verrückt.
Ja, dann fangen sie zum Spinnen an, genau.
Ich kenne drei Physiker, die verrückt
werden. Ja, die Gefahr ist groß. Die Gefahr ist groß. Und wenn man liest, also die Schilderungen, also wie das langsam ihnen zu Bewusstsein gekommen ist. Also die großen Umstürze haben eigentlich begonnen, das ist ja das Interessante, mit der Wende zum 20. Jahrhundert, Ablauf des Kali Yuga. Und da ist Schlag auf Schlag losgegangen. Also Entwicklung der Quantentheorie 1900 durch Max Planck hat den Impuls, den Anfangsimpuls gegeben. Ich meine, da war ihm natürlich noch lange nicht bewusst, was er damit bewirken wird. Für ihn war das einfach ein Rechenmodell, um die Strahlungsgesetzmäßigkeiten eines glühenden Körpers beschreiben zu können, nichts anderes. Und daraus ist etwas geworden, was das materialistische Weltbild aber sowas von weggefegt hat, sowas von zerbröselt hat, dass Ärger nicht geht. Und etwa 1925 war es dann so weit, dass man sich dessen wirklich bewusst war, dass eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen steht in Wahrheit. Und es ist sehr schön zu lesen, das Buch, die sozusagen, könnte man sagen, wissenschaftliche Autobiografie von Werner Heisenberg. Werner Heisenberg war einer der ganz großen Quantenphysiker, Deutscher des 20. Jahrhunderts. Also er hat auf ihn geht die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation zurück. Also das heißt, Unschärferelation heißt, ich kann eigentlich niemals bestimmen, dass irgendwas irgendwo genau ist, sondern es ist immer eine Unschärfe da. Es ist eigentlich nichts ganz da, sondern es ist immer nur so ein bisschen da und ich kann eine Wahrscheinlichkeit angeben dafür, wie viel es da ist. In Wahrheit aus geistiger Sicht hängt es damit zusammen, dass eben die physische Welt keine Realität für sich ist, sondern dass da im Grunde etwas hineinschneit aus höheren Welten. Und das schneit einmal hinein und dann schneit es wieder nicht hinein. Und im Grunde, das, was uns als Atome, als Elementarteilchen erscheint, das sind nur so ein Aufleuchten, das aus anderen Bereichen hereinkommt. Und das eingefangen wird durch arimanische Kräfte letztlich und heruntergezerrt wird für einen gewissen Moment, aber keine Stabilität hat in Wahrheit. Also in Wahrheit, selbst wenn man so für die Praxis, ja, da fliegt jetzt ein Elektron, wenn man das so darstellt, das ist eigentlich, während das fliegt, erstens fliegt es keine Bahn, weil die Bahn gibt es gar nicht. Es gibt keine Bahn. Die existiert nicht. Ich kann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit berechnen, wenn ich eine Messung mache, dann werde ich es da oder da oder da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit finden. Und im Prinzip bewegt sich es nicht von da nach da. Auch wenn ich es zuerst hier messe und später da, ist es nicht von da nach da geflogen. Sondern es ist da erschienen, weil ich es da gemessen habe und dann ist da erschienen. Und zwischendurch war es jedenfalls nicht im Raum. Oder jedenfalls nicht ganz im Raum. Also das heißt, unsere ganze physische, materielle, stoffliche Welt ist eigentlich nicht ganz da. Die ist immer nur so ein bisschen da. Da brodelt was heraus, blitzt was heraus aus anderen Bereichen. Also so weit ist die Physik, das zu beschreiben zu können, feststellen zu können. Ich meine, das Umgekehrte ist auch, dass der sogenannte leere Raum, dass der nicht geben kann, weil aus einem leeren Raum aus dem Nichts heraus ununterbrochen was heraussprüht. Sozusagen auch das Vakuum ist erfüllt, wie nennen es die Physiker dann, von virtuellen Teilchen, nennt es das. Das heißt, und das kann man messen, das kann man nachweisen. Das hat einen Einfluss, das kann man genau bestimmen. Das heißt, aus dem Nichts heraus kommt da was und verschwindet wieder. Weil es kann nur für einen kurzen Augenblick, der durch diese Heisenbergsche unschärfe Relation bestimmt ist, existieren. Winzigste Zeiträume, das sind also, weiß ich nicht, Milliardstel, Trilliardstel, Bruchteile von Sekunden, also ganz kurz nur. Aber es reicht, um nachweisbar zu sein. Und dieser Heisenberg schreibt eben in dieser Autobiografie, die heißt Der Teil und das Ganze, beschreibt er sehr anschaulich, also wie sie wirklich alle miteinander damals geglaubt haben, sie verlieren wirklich den Boden unter den Füßen. Und viele waren dabei, die mit dem nicht fertig geworden sind. Etwa auch dieser Physiker Wolfgang Pauli, von dem ich öfters erzählt habe. Weil der sehr wunderbare Schilderung von dem gibt, was Imagination ist. Weil der hat begonnen als strenger Rationalist. Der sagt, ich bin antimetaphysisch getauft worden. Sein Taufpate war nämlich der Positivist Ernst Mach. Und das war aber so seine Einstellung. Also nur das, was man mit den Sinnen sehen und messen kann und mit dem Verstand erfassen kann, das ist real, an alles andere glaube ich nicht. Gut. Dann ist er eben mitten hineingeboren worden, aber in diese Entwicklung. Er ist genau 1900 im Übrigen auch geboren worden. Das ist auch lustig. Und genau in das hineingekommen und das hat sein Leben alles so durcheinander gerüttelt, dass er schließlich die ärgsten Visionen und alles Mögliche gehabt hat, mit denen er nicht fertig geworden ist, nämlich mit wirklichen geistigen Imaginationen, verschiedensten, teilweise sehr dämonischer Natur auch, alles Mögliche. Ich meine, er hat dann Hilfe gefunden bei dem Psychoanalytiker C.G. Jung und aus dem ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entstanden. Aber da sieht man, dass das tief erschütternd war, also weil sie wirklich an die Grenze gestoßen sind, an die Grenze der Sinneswelt wirklich, wo wirklich das geistige Auge bis zu einem gewissen Grad, aber eben ungeschult aufgeht. Und wo der vorher nur dieser abstrakte, hochbegabte, abstrakte Denker war, ich meine, schon in der Schule war er als Genie bekannt, als Mathematikgenie, ich meine, der Schule gibt es eine nette Anekdote, weil der Lehrer an der Tafel quält sie mit irgendeinem Ding, hat sie schon fünfmal verrechnet. Er sagt, der Fix Pauli, jetzt sagen Sie mir endlich die Lösung, Sie haben es eh schon seit einer Stunde aufgelöst. Ja, der hat überhaupt eine merkwürdige Eigenschaft gehabt, weil er ist der Theoretiker, hat einen unheimlich schlechten Einfluss auf alle Messinstrumente oder Apparate gehabt. Er war verschrien dafür. Das hat man genannt den Pauli-Effekt. Pauli kommt in ein Labor und alles ist hin. Ohne dass er was angreift. Ich meine, er ist nur anwesend und nichts funktioniert mehr. Und er war jedenfalls selber dann felsenfest überzeugt, dass er wirklich diese Ausstrahlung hat. Und das gibt es auch tatsächlich. Also es gibt auch so eine nette Anekdote in Göttingen, ich glaube in Göttingen, weiß ich, in der Universität Göttingen, irgendein großes Experiment geplant. Und alles bestens, die Vorversuche alles bestens und jetzt endlich soll also das Hauptexperiment durchgeführt werden und dann macht es einen Mordsclash und die ganze Apparatur zerreißt, kein Mensch kann sich erklären warum und alle im Labor schreien Pauli, der Pauli muss da gewesen sein, nur Pauli war ja eigentlich gar nicht da, weit weg, glaubte man. Nachher ist man darauf gekommen, dass er genau in dem Zeitpunkt mit dem Zug durch Göttingen durchgefahren ist, gerade auf der Durchreise war. Also wie auch immer, ob es war es oder nicht, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall gut erzählt. Also es gab auf jeden Fall da sehr merkwürdige Sachen, aber der ist wirklich an den Rand des Wahnsinns gekommen. Ich meine, war dann schwerer Trinker zeitweise, weil er mit dem nicht fertig geworden ist. Also hat also da ziemliche Hoch und Tief. Aber der kam dann zu der Überzeugung, dass das, was er da als Imaginationen, als Bilder erlebt, als Urbilder eigentlich erlebt, dass das die eigentliche Realität ist, die hinter den Naturkräften steht und die sich aber auch im Denken halt als Schatten abspiegelt. Aber da ist die eigentliche Realität. Und er sagt ganz deutlich, das liegt eben weit jenseits bloßer seelischer Inhalte, sondern das sind zugleich in der Natur wirksame Kräfte. Zu der Überzeugung kommt er. Und er gebraucht dafür diesen wunderschönen Ausdruck, im inneren malenden Schauen dieser Bilder. Das beschreibt nämlich genau das, was die Imagination ist. Weil es ist einerseits das malende Schauen dieser Bilder. Ich schaue etwas, was ich aber selber male. Und Imaginationen muss man in gewisser Weise selber malen. Sie beginnen sich dann zwar selbsttätig zu verändern, aber ich muss tätig werden, ich muss meine Geisteskräfte hineinschicken. Und wenn ich das intensiv genug tue, dann komme ich an die geistige Wirklichkeit oder zumindest an die Seelenwelt heran, an die Kräfte, die da drinnen spielen. Und da liegt eine viel höhere Realität drinnen als in der äußeren physischen. Das heißt, das, wo wir uns anhauen, natürlich hat das eine gewisse Realität. Klar, ich kann nicht sagen, das ist nur eine Illusion, also hau ich drauf, ja, dann hau ich mich an. Das ist schon ganz klar, es ist also eine reale Illusion, durchaus. Aber in Wahrheit ist die Seelenwelt, dort hauen wir uns noch mehr an. In Wahrheit, dort stoßen wir uns noch mehr. Wir bemerken es nur nicht, weil unser Bewusstsein noch nicht so stark dafür aufgewacht ist. Ich meine, daher muss uns aber auch bewusst sein, dass all die Seelendramatik, die etwa mit einem geistigen Entwicklungsweg verbunden ist, die auch verbunden ist eben mit solchen Schilderungen, wie wir es auch da in der Genesis finden, dass das um so vieles dramatischer, um so vieles realer in Wahrheit ist, als die äußere Welt. Das heißt, wenn ich in der geistigen Welt sozusagen Kämpfe auszukämpfen habe oder mit den Widersachern zu erringen habe oder dort durch Höhen, aber eben auch durch Tiefen durchgehe, dann sind die noch wesentlich dramatischer als das Ärgste, was mir äußerlich passieren kann. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, man denke, die ganzen Kriegsszenarien mittendrin oder was auch im 20. Jahrhundert passiert ist an Gräuel und mit diesen Lagern und Menschenvernichtung und dem allen. Einfach das Leid, das dabei erlebt wird, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem Leid auch, das man mitmacht, wenn man voll bewusst den geistigen Entwicklungsweg geht. So was geht man auch durch. Das ist nicht geringer. Ja, man geht wirklich durch die Hölle. Man geht wirklich durch die Hölle. Und ich meine, ohnehin, das weisheitsvolle daran ist, dass immer noch eine gewisse Führung so weit da ist, dass wir eh immer nur durch das durchgehen, was wir gerade noch da packen. Das ist das Interessante. Ich meine, unser Schicksal überhaupt ist ja sehr interessant. Die Führung unseres Schicksals ist es so, dass ja erstens wir selber dahinter stecken letztlich. Unser Ich ist es, das will. Ich habe es im Vortrag draußen erzählt. Und dass unser Ich eben weiß, die und die Aufgabe habe ich mir heute gesetzt für dieses Erdenleben, das und das will ich mir erwerben, die und die Fehler will ich bereinigen und möglichst viel möchte ich davon erledigen. Aber wir brauchen natürlich die Hilfe höherer geistiger Wesenheiten, dass das funktioniert. Wenn man stelle sich vor, dass das Schicksal wirklich so passiert, wie es passieren soll, dann müssen oft hunderte Menschen koordiniert werden, dass die richtigen, zur richtigen Zeit zusammentreffen und so weiter. Also das kann unser Ich nicht, aber unser Ich weiß zumindest, was es will und sagt, mein Schicksalsweg wird so und so ausschauen, hilft es mir, das zu verwirklichen, wenn ich das jetzt bildlich übersetze. Und dann führt es uns aber genau so, dass es auch dem Maß unserer momentanen geistigen Kräfte entspricht. Also in gewisser Weise, ich meine, kann es uns ein Trost sein, dass es immer heißt, das Schicksal, das uns trifft, können wir in gewisser Weise auch bewältigen. Das heißt nicht, dass immer alles gut ausgeht. Ich meine, auch manchmal ist der Tod eben ein früher Tod vielleicht Teil des Ganzen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Ich meine, kann zum Beispiel manchmal auch daran liegen, dass man in einer Inkarnation bis zur Lebensmitte gegangen ist und die zweite Aufgabe in einem relativ kurz später folgenden Erdenleben erfüllt. Und da reicht dann auch wieder ein halbes Erdenleben. Und dann sagt man, Wiedersehen. Aufgabe erfüllt, fürs Weitertun brauche ich einen anderen physischen Körper, brauche ich einen anderen Ätherleib, weil der nicht taugt dafür. Ich meine, aus der irdischen Perspektive ist es immer sehr schwer, natürlich zu erkennen und auch schwer natürlich in Wahrheit zu akzeptieren. Und es nimmt uns natürlich auch die Trauer nicht, wenn jetzt ein Mensch frühzeitig weggeht hier von uns. Soll sie uns auch nicht nehmen. Aber man muss immer wissen, das ist unsere Trauer, nicht die dessen, der hinübergeht. Weil der geht ins Licht hinein, der geht mit dem Bewusstsein letztlich dann hinüber, seine Aufgabe hier erfüllt zu haben. Und
oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja, das kann natürlich auch passieren, ja. Aber dann nützt sie mir ja nichts. Also, das stimmt, ja, das gibt es durchaus auch. Ich meine, ein gewisses Bewusstsein, dieses nicht erfüllt zu haben, besteht sowieso immer, weil alles, was wir an Karma aufgehäuft haben, können wir eh nicht in ein Leben aufarbeiten. Wir sind halt jetzt in einer Phase der Entwicklung drin, wie soll ich sagen, wo wir sehr viele Altlasten karmisch aufgehäuft haben im Zuge vieler Inkarnationen. Und wir sind noch lange nicht so weit, die alle abgebaut zu haben, weil es läuft eben nicht so, aha, in einer Inkarnation mache ich was schief, in der nächsten bessere ich alles wieder aus und fange wieder bei Null an. Also im Grunde hat die Entwicklung fast bis unsere Zeit hinein bedeutet, einmal hauptsächlich Karma anzuhäufen. Und ein bisschen was davon oder einen gewissen Teil davon abzutragen, aber im Grunde noch einen vergleichsweise geringen Teil. Also für die Zukunft wird das dann immer wesentlicher werden. Weil wir müssen bis zum Ende der Erdentwicklung oder bis zum Ende unserer physischen Verkörperungen auf Erden, müssen wir unser Karma aufgelöst haben. Sonst bleibt irgendwas zurück, was letztlich nicht vergeistigt werden kann. Das ist eben so eines dieser Grundgesetze, oder warum es eben auch Karma gibt. Das heißt, alles, was an Taten durch ein bestimmtes individuelles Geistwesen hervorgebracht wird, die Folgen davon können nur von diesem Wesen selber aufgelöst werden. Nur von diesem, eben weil es ein gewisses individuelles Gepräge trägt. Und das kann man nur selber auflösen. Man kann sich Hilfe dazu holen, natürlich alles, aber selber muss man es tun. Das gilt nicht nur für den Menschen, das gilt auch für die höheren geistigen Wesen. Das gilt beispielsweise auch für die Elohim. Denn indem sie die Schöpfung hervorbringen, ist die Schöpfung ihre Tat. Und es ist damit ein Schicksal verbunden, ein Weltenschicksal verbunden. Und die Elohim werden es auch sein, die diese Erdenschöpfung irgendwann einmal wieder auflösen. Nur sie können es, und das muss ja einmal passieren, weil der Erdenzustand wird auch nicht ewig werden. Irgendwann soll einmal das neue Jerusalem entstehen.
Jetzt habe ich eine Frage, ja? Was für eine Aufgabe hat dann der Mensch, wenn wieder der Elohim es auflösen wird?
Ja,
weil die Schöpfung geht ja durch den Menschen weiter.
Geht durch den Menschen weiter, richtig. Ja. Und je mehr der Mensch eben beiträgt zu dem Schöpfungsgeschehen auch, das heißt, je mehr Taten er wirklich aus seiner Individualität heraus verbringt, das ist etwas, was die Elohim dann nämlich nicht auflösen können. Diesen Beitrag, obwohl es vielleicht sogar unter Umständen Kräfte der Elohim sind, die wir durch unser Ich hereinholen. Aber sie werden durch unser Ich individualisiert. Und ab dem Moment können nur wir sie wieder auflösen.
Und, nur, Und wo ist die Schöpfung der Zukunft, der neuen Welt? Die liegt ja auch beim Menschen.
Die
soll ja nicht aufgelöst werden.
Naja, also es wird ein geistiger Zwischenzustand kommen, nicht? Weil es folgt ja auf die Erdentwicklung, folgt das, was Steiner dann den neuen Jupiter nennt. Oder was in der Apokalypse genannt wird, das neue Jerusalem. Damit das überhaupt entstehen kann, muss einmal die Erdenwelt als äußere Schöpfung verschwinden. Das heißt, physisch sowieso, aber auch ätherisch, auch astralisch, sie muss sich ganz, ja, sogar geistig, wenn man geistig den Zustand nimmt, den man als Devachan, als Himmelswelt bezeichnen kann. Sie zieht sich eigentlich in etwas noch Höheres zurück, nämlich bis in den Nirvana-Zustand in Wahrheit. Also immer zwischen den planetarischen Entwicklungszuständen, oder Steiner spricht ja da, oder in Anlehnung an die Theosophen auch, vom sogenannten Pralaya. Das ist so ein geistiger Zwischenzustand, vergleichbar in gewisser Weise dem Zustand, den wir zwischen den einzelnen Inkarnationen in der geistigen Welt durchmachen. Da gehen wir zwar nicht ganz bis ins Nirvana hinauf, aber wir streifen so irgendwie dran, je nach Entwicklungsgrad. Aber da ist äußerlich alles weg. Und dann kommt es aus dem wieder herunter und es wird eine neue äußere Schöpfung gebildet, die aber die Früchte der alten Schöpfung in sich trägt. Aber jetzt trotzdem neu gestaltet wird, aber es geht nichts verloren. Aber ich habe sozusagen da die Chance, in einer gewissen Weise neu anzufangen, aber eben mit dem, was ich gelernt habe aus der Vergangenheit, könnte man sagen. Aber ich bin nicht mehr beschränkt durch die Grenzen der momentanen Schöpfung, weil es ist trotzdem so, so großartig, eben auch unsere Erdenwelt und der ganze damit verbundene Kosmos ist. Er ist eben angepasst der Aufgabe, die wir jetzt zu erfüllen haben, unser Ich zu entwickeln, die Freiheit und die Kraft der Liebe zu entwickeln. Das ist die Erdenaufgabe für den Menschen. Und solche planetarischen Entwicklungszustände sind ja immer hauptsächlich gedacht für die Wesen, die darauf ihre Menschheitsstufe, das heißt ihr Ich entwickeln, gedacht. Am alten Mond waren das eben die Angeloide, die Engelwesenheiten, auf der alten Sonne waren das die Erzengelwesenheiten, die dort ihr Ich entwickelt haben. Auf dem alten Saturn waren es die Archai, die Urengel oder Yom, die Zeitgeister, von denen auch hier die Rolle spielt, von denen auch hier gesprochen wird. Nur auch da wieder natürlich, das Ich der Engel ist anders geartet als unser menschliches Ich. Das Ich der Erzengel ist wieder anders geartet. Das ist natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit drinnen. Sie werden dadurch zu eigenständigen, zu relativ eigenständigen geistigen Wesenheiten, aber es ist anders. Und wir sind die Ersten, wie wir es am Anfang besprochen haben, die diese völlige Freiheit gegenüber sogar der Trinität entwickeln können. Das können die Engel nicht, das können die Erzengel nicht, das können die Urengel nicht, das können nicht einmal die Elohim. Bis hinauf zu den Seraphim, sogar bis zu den höchsten Hierarchien. Den Seraphim werden wir uns auch dann in der nächsten Zeit beschäftigen. Also, wir müssen es selber auflösen, das, was wir wirklich aus unserer Individualität heraus getan haben, das müssen wir selber, oder auch aus unserem Nicht-Tun in gewisser Weise, wenn wir versäumt haben, etwas zu tun. Man braucht nicht glauben, dass wenn ich jetzt das ganze Erdenleben opfere und mir die Hängematte lege, dann kann eigentlich nichts passieren, dann häufe ich kein Karma an, dann denkst du. Also auch das Versäumnis, etwas zu tun, kann sehr viel in der Welt verderben und das lastet dann auch unserem Karma an. Wie heißt so schön im Mysteriendrama? Besonders gilt das natürlich für den geistig Strebenden, wo der Johannes schon, im ersten oder zweiten Bild erkennt das dann, wie wir verderben können das Schicksal der mit uns verbundenen Menschen, wenn wir nicht im rechten Sinne geistig streben. Wie wir verderben können das Schicksal der mit uns verbundenen Menschen. Also nicht nur unseres, sondern wir wir zerstören bei den anderen etwas. Nur weil wir versäumen, uns geistig zu entwickeln. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie so böse war, oder wenn was Böses getan habe, so äußerlich. Das ist gar nicht notwendig dazu. Nur rein durch das, was ich versäume zu tun, schädige ich schon. Häufe ich Karma an. Und das werden wir mal alles aufarbeiten müssen. Aber wir haben Hilfe bei dem allen, wie gesagt, und die stärkste Hilfe ist der Christus. Und jetzt komme ich wieder einmal zu dem Parashit am Anfang zurück.
Ja, du wolltest
noch
sagen.
Ja, ich weiß, ich mache so immer riesige Umwege. Ganz vergessen.
Die Kabbalisten über diesen Anfang sprechen, was wolltest du sagen?
Genau. Also in dem Wort Parashit, da haben wir jetzt kennengelernt, das ist also dieser abgesonderte Bezirk, also ein seelischer Bereich, der geschaffen wird, überhaupt einmal ein Seelenraum, der geschaffen wird, denn vorher gab es ihn nicht. Das, nach Ansicht der Kabbalisten oder auch aus anthroposophischer Sicht, letztlich kommt es aus dem Nichts, aus dem Nirvana hervor. Da kommt das Ganze hervor. Es entsteht jetzt ein seelischer Raum, erfüllt von noch ganz ungestalteter seelischer Wirksamkeit. Das Feuer des Geistes, die erste der drei Mütter. Shin, das Feuer. Aleph, das Luftelement. Und Mem, das Wasserelement, das Fließende. In das schlägt das Geistige, das Schöpferisch-Geistige, das nämlich mit diesem mit diesem Feuer verbunden ist, das schlägt mit dem Tu ein. Tu, sagt Steiner, der Laut Tu ist eigentlich immer ein Erleben, das Einschlagen des Geistes. Der schöpferische Einschlag des Geistes, das ist das T, das sich fest hinstellen dabei, auch als ein schöpferischer Impuls, der sich fest in die Welt hineinstellt. Das Feuer des Geistes schlägt sozusagen ein. Das heißt, das Wort Parashit zeigt eigentlich einen noch völlig undifferenzierten, aber unheimlich regsamen Seelenraum, in den das Feuer des schöpferischen Geistes einschlägt und da jetzt etwas bewirkt. Das ist das erste Wort, das da steht. Das ist der Zustand am Anfang, im Anfang. Das Bild. Und dann beginnt sich eben diese Seelenwelt weiter zu gestalten. Und die ganze Genesis schildert nichts anderes, als wie jetzt diese Seelenwelt weiter ausgestaltet wird. Wenn die Feste am Himmel gebildet wird, dann wird eben diese äußere Hülle einmal noch deutlicher manifestiert. Und wir haben dann davon gesprochen, wie dann langsam auch die einzelnen Planetensphären entstehen. Das heißt, es entsteht diese Siebengliederung einmal drinnen, weil nicht nur eine Feste in Wahrheit entsteht, sondern mehrere, die Kristallsphären, von denen dann die Griechen später gesprochen haben, die Kristallsphären, die Planetensphären, das sind keine äußeren Kristalle natürlich. Das sind gestaltete Bereiche im Seelischen in Wahrheit. Und es entstehen dann Bereiche, die seelisch einen riesigen Umfang haben, die eben die äußerste, die größte Sphäre, und es gibt Seelensphären mit kleinerem Umfang, die halt ein bescheideneres Seelisches haben. Und es gibt dann irgendwann einmal die Mondensphäre, das ist schon eine ziemlich bescheidene Sphäre, also da sind schon nur mehr sehr, sag ich mal, flügellahme Seelenkräfte tätig. Na und schließlich unsere Erdensphäre, da schaut es am schlimmsten aus. Ich meine, wir sind darauf angewiesen, halt dann Seelenkräfte von weiter außen irgendwie zu, wie sagt man, importieren oder so hereinzuholen. Aber grundsätzlich einmal ist die Erdenwelt eine solche, die überhaupt die untersten Seelenkräfte hat. Und im Zug der Erdentwicklung und Wirken der Widersacher und so weiter haben wir noch einiges dazu getan, die noch schlechter zu machen. Ich meine, darum ja dann die große Notwendigkeit, dass das durch den Christusimpuls wieder in eine andere Richtung gebracht wird. Weil mit dem Mysterium von Golgatha ist der Impuls einmal für die ganze Erdensphäre entstanden, dass diese Verdunklung, Verfinsterung, namentlich auch dieser seelischen Erdatmosphäre oder dieser astralischen Erde, dass diese Verfinsterung, die heutzutage oder zur Zeit des Mysteriums von Golgatha schon sehr stark war, dass die wieder durchhellt wird langsam. Und das ist jetzt wieder eine ganz objektive Tat sozusagen des Christus, die ist wieder völlig unabhängig davon, ob wir ihn durch unser Ich aufnehmen oder nicht. Das wirkt in der Welt draußen. Nur was er nicht, auch der Christus nicht auflösen kann, wenn wir nicht seine Kräfte mit auch durch unser Ich aufnehmen, das sind die einzelnen schwarzen Flecken, die allein auf unser Wirken zurückzuführen sind. Nicht, weil es ist vieles einfach durch die Widersacherkräfte verdunkelt worden. Da wirkt der Christus aufhellend. Was wir wirklich aus unserem eigenen Wesenskern heraus verbrochen haben und zerstört haben in der Seelenatmosphäre der Erde, das kann nicht einmal der Christus auflösen. So weit geht das. So weit geht das, dass nur wir es auflösen können. Und in richtiger Weise dann auflösen oder in der fruchtbarsten Weise dann auflösen, wenn wir dabei die Christuskräfte durch unser Ich bewusst hereinholen. Das heißt, uns bewusst mit dem Christus verbinden. Zum Beispiel wenn oft bei den Katholiken oder im Glaubensbekenntnis oder so, oder auch in der Bibel eben von der Sündenvergebung durch den Christus gesprochen wird, dann ist niemals gemeint, dass der Christus eben die Wirkung unserer individuellen Verfehlungen aufheben könnte. Das, nicht nur, dass er es nicht will, er kann es nicht. So weit geht das, so weit geht da, also die Problematik, dass also das, was das einzelne, individuelle, menschliche Ich in die Welt setzt, muss es auch selbst bereinigen. Für alles andere, wo die Widersacher mitwirken und dergleichen, da kann der Christus sehr viel mithelfen, weil die nicht völlig unabhängig sind. Nicht? Weil dadurch ist es eben bei den anderen Wesenheiten anders. Das heißt, wenn ich vorher gesagt habe, was die Elohim getan haben, können nur sie selbst auflösen, das ist schon richtig, aber sie kriegen den Impuls von höchster Stelle dazu. Also das heißt, da sorgt letztlich die Trinität dafür, dass die Wesen, die etwas getan haben in der Welt, dass die auch das wieder auflösen. Uns kann das niemand befehlen. Ja, befehlen kann man es uns schon, aber wir müssen es nicht tun, wenn wir es nicht wollen. Das heißt, daher besteht erstmals durch den Menschen die Gefahr, dass wirklich ein unaufgelöster Rest zurückbliebe. Dass erstmals in der Entwicklung es passieren könnte, dass ein Teil der Erde nicht diesen Durchgang durch die völlige Vergeistigung mitmachen könnte, um dann zu dem neuen Jupiter, zu dem neuen Jerusalem zu werden. Es könnte, wenn die Menschheit es versäumt, die Folgen ihrer Taten aufzulösen oder sie jedenfalls nicht vollständig auflöst, dann könnte ein Rest zurückbleiben. Das würde sich dann verbinden mit den, namentlich mit den alemannischen Mächten sehr stark, die würden sich riesig freuen darüber, weil dann hätten sie für sich ein dauerhaftes Reich geschafft. Da würden sie sich ja mit dem Menschen verbünden. Und darum lauern namentlich die alemannischen Wesen so stark darauf, wirklich Menschen-Iche in ihr Reich zu bekommen. Weil sie können das nicht machen. Weil selbst das alemannische Reich, das alles wird aufgelöst. Am Ende der Erdentwicklung. Es entsteht dann in irgendeiner Form wieder neu, natürlich. Also die werden schon noch eine Rolle spielen, auch am neuen Jupiter. Aber da wird dann wieder letztlich alles entschieden von der Trinität, um wie das angeordnet ist. Also völlig unabhängig werden sie dann immer noch nicht. Aber mit Hilfe des Menschen könnte es namentlich den alemannischen Mächten und den sogenannten Asuras dann, das sind also zurückgebliebene Urengel, Zeitgeister, die sind noch stärkere Widersachermächte als Luzifer und Ahriman. Also in der Zukunft werden wir es nämlich mit drei zu tun haben. Luzifer, Ahriman und den Asuras. Die Asuras sind nämlich Wesenheiten, die schon auf dem alten Saturn zurückgeblieben sind. Die Ariamanischen sind welche, die auf der alten Sonne zurückgeblieben sind. Die Luziferischen sind eigentlich die jüngsten Widersacher. Das sind die, die während der alten Mondenentwicklung zurückgeblieben sind, im Wesentlichen. Es gibt immer gewisse zeitliche Überschneidungen, aber im Wesentlichen. Und es ist so eine geistige Gesetzmäßigkeit, die am spätesten entstanden sind als Widersacher, es haben am frühesten ihre Wirksamkeit entfaltet, überhaupt in der Menschheitsentwicklung. Da haben wir es in der Vergangenheit namentlich mit dem Luzifer zu tun gehabt. Gegenwärtig haben wir es, ich will nicht sagen hauptsächlich, aber doch zu einem großen Teil mit dem Ariman zu tun, hinter dem aber schon der Luzifer ganz kräftig immer lauert. Und in der Zukunft, und zwar wirklich von heute an, sage ich mal, werden immer stärker die Asuras auch dazukommen, die noch gefährlicher sind, weil die natürlich eine längere Entwicklung schon hinter sich haben, stärkere Kräfte haben dadurch, wo wirklich also die zerstörende Wirkung dann unmittelbar bis ans Ich herangehen kann. Das schaffen nämlich Luzifer und Ariman in Wahrheit nicht. Sie können das Ich zwar verführen und so, dass das selber halt einen allen möglichen Blödsinn macht, aber sie können das Ich nicht unmittelbar angreifen. Die Asuras können das.
Hängt das zusammen mit der Atomkraft?
Naja, auch es ist eine der Äußerungen, vermutlich. Oder Steiner hat gesprochen von der sogenannten dritten Kraft. Diese dritte Kraft hängt zusammen mit den Asuras. Und was eben die offene Frage ist, wie weit eben diese dritte Kraft mit den Atomkräften, mit den Kernkräften zusammenhängt. Es dürfte sich in Wahrheit um das Zusammenspiel der Kernkräfte mit den Schwerekräften, mit den Gravitationskräften irgendwo handeln. Aber das ist ein Aspekt davon, sagen wir mal so. Also das ist die eine Interpretation und das ist die eine, sage ich mal, Offenbarung halt in der Naturwelt draußen, so wie ich ja auch Luziferisches und Arimanisches etwa finde. Schon allein, oder Steiner sagt einerseits, also Elektrizität hat, was hängt einmal zusammen, primär mit den luziferischen Kräften, der Magnetismus mit den arimanischen Kräften und dann eben die dritte Kraft, das sind die Asuras, von der er sagt, dass diese Kräfte in nächster Zukunft entdeckt werden. Also von dem her ist sicher ein Zusammenhang mit den Kernkräften irgendwo vorhanden und mit der Freisetzung dieser Kräfte. Nur würde ich also noch vorsichtig sein mit der Interpretation, das so ganz nur auf das zu beziehen. Also man muss auch bedenken, dass in der Physik eben gerade dieser Zusammenhang zwischen den Schwerekräften und den Kernkräften noch nicht geklärt ist. Also es gibt halt eine einheitliche Krafttheorie für den Elektrizität, Magnetismus und für die Kernkräfte. Und die Gravitation ist noch separat. Die kann man in das Modell heutzutage noch nicht einbinden. Also da fehlen noch einige Zwischenglieder. Darum bin ich da ein bisschen vorsichtig, also mit was das genau zu identifizieren ist. Aber es hat sicher den Aspekt, dass also die Kernkräfte da hineinspielen. Also soweit kann man, glaube ich, schon mit Sicherheit sagen, dass die Teil dieses Phänomens sind. Und dass eben diese Freilegung der Kernkräfte, dass das bereits etwas zu tun hat mit dem Wirken der Asuras. Das kommt nämlich noch etwas dazu, weil die Asuras, das sind sozusagen in einer gewissen Weise die negative Seite der Zeitgeister, der Urengel. Also das sind die Abgeirrten sozusagen. Aber die Zeitgeister überhaupt sind die in jeder Kulturepoche eben auch die nötigen Impulse für Erfindungen und dergleichen geben. Das sind gerade die Zeitgeister. Naja, und die Asuras geben halt dann mal so ein bisschen verzerrte Impulse, sagen wir es einmal so. Weil, wenn ich es jetzt etwa auf der ätherischen Ebene betrachte, hängen die diese dritte Kraft hängt damit zusammen mit ins Untersinnliche gekehrten Lebensätherkräften. Also nicht nur, wir haben Wärmeäther, Lichtäther, Klangäther, Lebensäther. Der Lebensäther ist der, der am stärksten mit der Christuskraft verbunden ist. Also Lebensäther überhaupt ist erst während unserer Erdentwicklung entstanden, hängt also mit unserer Erdentwicklung auch stark zusammen, und auf ätherischer Ebene ist der Christus am stärksten in der Lebensäther-Sphäre tätig. Und der Gegenimpuls ist das, was als dritte Kraft herauskommt und was eben auch mit der Kernkraft zusammenhängt. Und das ist ja genau zur selben Zeit entwickelt worden, wie auch diese ganze Nazi-Geschichte passiert ist. Weil Kernspaltung ist entdeckt worden 1938 in Deutschland. Und die Amerikaner haben es dann halt nutzbar gemacht, sowohl für die Kernkraftwerke als auch die Bombe. Also, das heißt, da ist eine gewisse innere geistige Verbindung natürlich dieser Widersachermächte auch drinnen. Das heißt, das, was durch diesen Nazi-Impuls zerstörend im seelisch-geistigen, also namentlich im seelischen, sicher auch im physischen gewirkt hat, aber das wird durch diese westliche Seite überhaupt sehr stark bis ins Physische, bis in die Naturwirkung hineingetragen. So dass wir wunderschön jetzt die Widersacher im Drin sitzen haben, von der physischen Welt bis zur Seelenwelt, das ist eine breite Spur der Zerstörung. Also gerade das 20. Jahrhundert war Katastrophe in dieser Hinsicht. Wie es jetzt ausschaut, können wir noch nicht so genau sagen, aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo auch sehr viele positive Möglichkeiten vorhanden sind. Es ist beides sehr stark, das ist noch nicht entschieden. Es sind auf jeden Fall neue Möglichkeiten auch wieder da. Aber das 20. Jahrhundert war im Großen und Ganzen eine Riesenkatastrophe. Weil eben der Impuls, der um 1900 mit Ende des Kali Yuga hereingekommen ist, durch die Anthroposophie, aber eben auch in der Physik zum Beispiel, auf der verschiedenen Ebenen hereingekommen ist, der ist eben lang vor der Mitte des 20. Jahrhunderts einfach sehr stark abgewürgt worden. Immens stark. Also da sind die Widersachermächte gewaltig eben aufgestanden und in verschiedensten Impulsen hineingekommen und haben wirklich eine Verwüstung gebracht. Und zwar gerade um die Mitte eben so ab 33 sehr stark, eben bis zum 45er Jahren und darüber hinaus dann in anderer Form weiter halt. Aber der Höhepunkt ist so diese Wirkung etwa, sage ich mal, von 33 bis 45. Ganz stark. Und das ist die Zeit, ja, aber auch gerade, wo Steiner gesagt hat, dass da eben sehr deutlich herauskommen wird bei einzelnen Menschen das Schauen des ätherischen Christus, die Erscheinung des ätherischen Christus, die sollte eigentlich in diese Zeit hineinfallen. Es gibt und gab natürlich solche Erfahrungen, aber sie sind nicht in der Breite den Menschen zu Bewusstsein gekommen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und das heißt, es war also ein immenser Gegenimpuls der Widersachermächte, da die Menschen davon abzuhalten, Bewusstsein zu entwickeln für den ätherischen Christus. Das steckt dahinter. Und da war eben wirklich diese Zeit, diese wichtige Zeitphase eben so etwa ab 1933 bis etwa gegen die Mitte des 20. Jahrhunderts, da war eine wichtige Zeitphase. Und man muss auch immer denken, für jede Entwicklung gibt es eben einen bestimmten besonders günstigen Zeitpunkt, der wäre damals gewesen. Das heißt nicht, dass man jetzt da verzichten muss, den ätherischen Christus zu schauen, dass es nicht mehr möglich wäre. Aber es ist für längere Zeit sehr erschwert worden. Wir sind jetzt in einer Phase drinnen, wo sicher wieder große Möglichkeiten bestehen. Also gerade so etwa ab der Jahrtausendwende ungefähr, ab der Zeit, wo auch Steiner sagt, um die Jahrhundertwende, nennt das damals, die war zugleich die Jahrtausendwende, werden etwa bei den Anthroposophen die Platoniker vermehrt dazukommen zu den Aristotelikern. Das ist aber insgesamt ein breiterer Zug, also auch über die Anthroposophen hinaus. Es kommen, sind neue Seelen wieder hereingekommen, die neue Kräfte auch mitbringen, also wo vieles möglich sein könnte, wenn es nicht in falsche Richtung gelenkt wird. Ich meine, das ist halt für die Zukunft der Menschheitsentwicklung überhaupt so, dass immer mehr in die Verantwortung des Menschen gelegt wird, einfach weil die Entwicklung unserer Freiheit voranschreitet, weil wir ja die Kraft der Liebe entwickeln sollen, diese nur aus der Freiheit entwickeln können. Und die Freiheit kann immer in die eine oder in die andere Richtung gehen, sonst wäre es keine Freiheit. Also die Kontraste werden einfach stärker werden auch. Es wird sich, und das sagt ja letztlich auch die Apokalypse dann mit, es wird entstehen die böse und die gute Rasse oder wie es immer nennt, wobei man Rasse jetzt nicht so körperlich unmittelbar nehmen muss, aber das heißt, die Scheidung der Geister wird immer stärker werden. Es wird Menschen geben, die wirklich geniale Begabungen in geistig-moralischer Sicht, wenn man so will, wenn man Moral nicht jetzt als äußere Moralregel nimmt, sondern eben von geistiger Verantwortungsfähigkeit, da werden immer hellere Lichter auf der einen Seite hervorkommen, aber es werden auch immer düstere auf der anderen Seite kommen. Also das wird auseinandertreten. Und in diese Phase gehen wir jetzt ganz stark hinein. Also im Moment, denke ich, also ist da sehr, sehr starke Polarisierung diesbezüglich vorhanden. Und das heißt, wir gehen sicher nicht auf einfache Zeiten zu, aber auf Zeiten auch, in denen es sehr viele geistige Möglichkeiten gibt, die es, sage ich mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht gegeben hat.
Wo man, dass da zwei Fronten entstehen?
Naja, wobei die Fronten sich halt dann überall durchziehen werden. Das heißt, es werden nicht äußerlich jetzt so sichtbar zwei Gruppierungen sein, sondern es letztlich endet ja nach der Schilderung der Apokalypse irgendwo die Geschichte einmal mit dem sogenannten Krieg aller gegen alle. Das heißt, man sieht aber jetzt auch schon die Entwicklung, dass also wo Kämpfe oder Kriege sind, es sind kaum mehr Staaten gegen Staaten. So klare Verhältnisse, sondern es ist so Bürgerkrieg, eine Gruppierung gegen eine andere oder Terrorismus, wer kämpft eigentlich gegen wen, untereinander kämpfen und wer ist mit wem verbündet. Also so klare, übersichtliche Fronten wird es immer weniger geben. Das wird sich immer mehr auflösen, also es wird schwieriger werden. Aber es wird eben auch auf der anderen Seite immer mehr möglich sein, dass der Einzelne seinen Beitrag leistet, weil er leistet ihn eben sicher einerseits durch äußere Taten, aber andererseits vor allem natürlich durch seine geistige Entwicklung, und die wirkt in jedem Fall. Das heißt, die Zukunft hängt davon ab, was der Einzelne tut. Es gibt nichts Falscheres als den blöden Satz, was kann ich denn schon tun? Was kann man denn schon tun? Man ist machtlos gegen das alles. Ja, sicher ist man machtlos, wenn man sich vorstellt, ja, ich will jetzt die Welt umkrempeln und morgen soll alles friedlich sein und alle Menschen sollen nett zueinander sein und alles soll so sein, wie man es vorstellt. Der Nachbar stellt sich ganz anders vor, der will es halt auch so haben und dann hauen sie sich eh schon. Weil jeder will die schöne Welt, aber jeder stellt sich anders vor, es funktioniert gleich nicht mehr. Also so wird es nicht ausschauen. Es heißt nicht, dass alles ruhig und friedlich werden wird. Aber es wird so sein, dass die Entwicklung trotzdem in eine positive Richtung geht und dass die Menschheit hier eben ihr Ziel erreichen kann. Und gute Möglichkeiten dazu hat. Die besten Voraussetzungen eigentlich dazu hat. Aber letztlich hängt es von uns ab. Auch das ist mit der Erdenschöpfung, mit der Schöpfung des Menschen was ganz was Neues, dass durch diese Freiheit, die dem Menschen letztlich zugebilligt wurde und die ganze Schöpfung darauf ausgelegt wurde, das zu ermöglichen, dass dem Menschen erstmals auch die Möglichkeit gegeben ist, die Schöpfung scheitern zu lassen. Also diesen einzigen Trost haben wir nicht, dass wir sagen, naja, zum Schluss wenigstens der Christus wird alles wieder gut machen und dann brauche ich mich um nichts mehr kümmern, sozusagen. Also eines ist klar, wenn wir nicht mittun dabei, dann wird die Erdenschöpfung in gewissem Sinne scheitern oder wird zumindest nicht das Ziel, das volle Ziel erreichen, das sie erreichen sollte und erreichen könnte. Das hängt erstmal, das gab es noch nie vorher, das gab es auf dem alten Mond nicht, das gab es auf der alten Sonne nicht, es gab immer wieder Sachermächte und alle, aber letztlich waren die immer so eingespannt, dass sie genau im richtigen Sinn beigetragen haben dazu, dass das gelingt. Das erste Mal könnte es jetzt passieren, dass es bis zu einem gewissen Grad schief geht. Das liegt mit an uns. Aber wir haben jegliche Hilfe dazu. Die Hilfe des Christus. Das, letztlich ist der Christus schon der Feuereinschlag des Geistes, der da im Bereshit sich kundgibt. Und der bald hörbar wird. Der bald hörbar wird in der Schöpfungsgeschichte, wenn nämlich das Wort ertönt. Es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Vayomer Elohim. Überall, wo das Vayomer ertönt, wirkt durch die Elohim der Christus bereits durch, als eigentlicher Gestalter, der sich der Elohim bedient in gewisser Weise, um diese Erdenschöpfung hervorzubringen und die Erdenschöpfung so bereits zu bauen, dass sie dann auch aufnahmefähig wird für die Christuskraft. Und jeder Schöpfungstag, nur der erste nicht, der beginnt mit dem Bereshit, weil da kündigt sich erst ganz leise an, dass der Christusimpuls einschlägt, dann wirkt er mal drinnen und dann bricht aus den Elohim das Wort hervor. Und dann beginnt jeder andere Schöpfungstag, bis auf den siebenten, wo wieder Ruhe ist, beginnt immer mit dem Vayomer Elohim und dann irgendwie, es sprachen die Elohim, es werde dieses und jenes. Das heißt, es spricht der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim. Aber ganz leise steckt es eben in dem Bereshit schon drinnen. Da. Eigentlich ist da schon der Einschlag des Christusgeistes drinnen mit versteckt. Und der wird immer kräftiger dann. Bis dann hin zum Mysterium von Golgatha und mit dem Kreuzessymbol werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Das nämlich interessanterweise sehr gut in unser Thema passt und ein paar Aspekte bringt, die uns helfen werden, interessanterweise auch die Seraphim zu verstehen, diese höchste Hierarchie, die aber auch etwas zu tun hat mit dem Tierkreis. Wir sagten ja, eigentlich ist die Hierarchie darunter, die Cherubim sind die eigentlichen Tierkreiswesenheiten, aber trotzdem gehören die Seraphim auch wesentlich dazu, die noch darüber stehen. Und da werden wir ein bisschen dann dieses Verständnis auch brauchen, aber das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Heute haben wir jetzt so wieder einen Generalüberblick gemacht. Danke. Ja.